Finde dein Mama-Konzept, der Podcast, der dir hilft, den Spagat zwischen Familie und Beruf easy peasy zu meistern und das mit smarten Zeitmanagement-Strategien und ganz viel Mindset und praxiserprobten Dingen. Mein Name ist Caroline Habekost, ich bin Vereinbarkeitsmentorin und Autorin und zeige dir, wie das Ganze geht und ich wünsche dir ganz viel Spaß hier in diesem Podcast. Heute geht es um ADHS und Zeitmanagement, warum klassische Pläne oft scheitern und was besser funktioniert. Vielleicht kennst du das, du wolltest kurz was in der Küche erledigen und plötzlich war der ganze Tag vorbei. Heute reden wir über ADHS und Zeitmanagement und warum das eben oft eine Herausforderung ist. Und ich habe auch die Idee, dir Inspiration zu geben, was stattdessen hilft. Und ich zeige dir, wie das genau funktionieren kann. Gleich vorweg. Ich bin hier, also so ein Disclaimer, ne? Ich bin keine ADHS-Expertin, ich bin auch keine Psychologin, Medizinerin oder gebe Diagnosen oder ähnliches. Ich komme zu dem Thema, weil es sich gewünscht wurde aus der Community. Ich mich privat mit ADHS beschäftigt habe und ich einige Mütter habe, die mit ADHS-Diagnose in meinen Kursen und Programmen sind und dort immer wieder bestimmte Muster aufgetaucht sind und auch gewisse Lösungen sehr gut gefruchtet haben. Und das möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Und ich glaube übrigens auch, dass alle, die kein ADHS haben, trotzdem was mitnehmen können, weil diese ja, Methodiken, diese Herangehensweisen eben allen Menschen, die viel beschäftigt sind, sehr gut helfen können. Jetzt ist ja so ein bisschen immer die Frage, hast du ADHS oder nicht? Hast du dich diagnostizieren lassen, dann hast du ein sehr klares Ergebnis. Aber viele haben eben gar keine Diagnose und vermuten trotzdem, dass sie auf jeden Fall irgendwie neurodivergent sind, also nicht typisch sozusagen gehirndenkend sind. Und da, also haue ich auch gleich erstmal meine Meinung raus. Ich glaube nicht, dass es gut ist für unsere Gesellschaft zu sagen, okay, das ist typisch, so funktioniert das Gehirn normalerweise und alles, was davon abweicht, ist eine Störung. Finde ich eine sehr schwierige Haltung. Das kann sein, dass das wissenschaftlich so ist und medizinisch so gesehen wird und so weiter. Ich finde es irgendwie doof. Können wir nicht einfach sagen, es gibt unterschiedliche Gehirne und es gibt unterschiedliche Gehirntypen und die einen können besser so und die anderen können besser so? Ich glaube, das macht viel mehr Sinn, ja? Und die Menschen, die eben oft mit ADHS diagnostiziert werden, berichten, dass sie sich ständig gehetzt fühlen und nicht fertig werden, dass sie immer wieder Probleme haben, sich zu konzentrieren, besonders auch so bei Alltagskram oder Sachen, die sie nicht wirklich 100% interessieren. Sie berichten, dass sie mehrere Dinge gleichzeitig starten, aber selten etwas beenden. Sie berichten, dass sie Termine vergessen, selbst wenn es ihnen wichtig sind, dass sie auch eine emotionale Überreaktion haben, dass sie oft abgelenkt sind, so nach dem Motto, oh, guck mal da, ein Eichhörnchen, ach ja, nee, hier geht's wieder weiter, so, und dass sie Motivation nur bei starken Impulsen haben, also wenn zum Beispiel was brennt, also viele sagen, sie können erst unter Druck richtig arbeiten, manche überfordert das dann aber emotional auch und sie gehen komplett in Starre und dass sie Probleme haben, den Fokus zu halten. Ja, das sind einige Diagnosen oder Diagnoseaspekte oder das sind das, was die Menschen mir berichten. Da gibt es bestimmt auch noch viele mehr und ich kann dir übrigens empfehlen, auch dafür die sozialen Medien zu nutzen. Es gibt super viele Instagram-Accounts, die also wo Betroffene ihren Weg zeigen und ihre Symptome zeigen und das finde ich super spannend, weil die halt super vielfältig sind und es gerade sehr unterschiedlich erkannt wird. Und es gibt dafür formale Diagnosen bei Fachärztinnen oder PsychologInnen. Und das wird so mit Gesprächen oder so einer Skalenerhebung gemacht. Und der Vorteil, wenn du das machst, ist halt, du hast Klarheit und du hast auch Zugang zu Therapie oder Coaching oder wenn nötig auch Medikamente. Wenn du es halt nicht machst, weißt du es nicht so genau, aber du bist auch, also der Vorteil von Nicht-Diagnose ist auch, dass du nicht automatisch dich selber in so eine Schublade steckst. Das ist nicht immer nachteilig, kann aber auch nachteilig sein, weil egal bei welcher Diagnose, oft ist es eben so, dass wir dann das Gefühl haben, ja, ich kann das ja nicht, weil ich habe ja diese Diagnose oder für mich ist das besonders schwer, weil ich habe ja das und das. Und das, ja, ist halt so eine Stigmatisierung und das ist dann eher so ein, Verhinderer, dafür Lösungen zu finden. Deswegen bin ich ja immer ein Fan davon. Wir betrachten uns als Menschen und gucken, was funktioniert bei mir und was nicht. Und in diesem Fall eben, wie tickt mein Gehirn und wie tickt es eben auch nicht und was brauche ich, damit ich in meinem Alltag mich so organisieren kann, dass ich glücklich werde, dass ich die Dinge, die mir wichtig sind, fertig kriege und die Dinge, die mir nicht so wichtig sind, ich vielleicht auch gar nicht erst anfangen muss. Am Ende brauchst du eh einen individuellen Weg, wenn du eine Herausforderung hast. Und wenn du das Gefühl hast, eine Diagnose würde dir helfen oder eine Untersuchung, ob du eben betroffen bist oder nicht, dann mach es. Ansonsten, glaube ich, braucht man das auch nicht unbedingt. Ich habe gehört, dass oft ADS bei Frauen spät erkannt werden, weil die Symptome angeblich subtiler sind und dass es sozusagen durch Verhaltensanpassung an gesellschaftliche Normen ja überdeckt wird. Und das führt angeblich wohl oft auch zu Fehldiagnosen. Also wird oft irgendwie Depressionen oder Angstzustände oder Ähnliches, ja, wird entwickelt oder es wird sozusagen als das diagnostiziert. Aber was da eigentlich hinterliegt, ist eine ADHS. Und Diagnosekritiker sind wohl eher, also die Kritik ist, dass wohl sich eher an Jungen orientiert wird und gerade bei den Jungen, die irgendwie sehr wild sind, sehr aufgedreht sind. Und bei Mädchen fehlen wohl oft diese klassischen Merkmale wie Hyperaktivität und haben, ne, die Frauen haben dann so eine Coping-Strategie entwickelt und fallen dadurch nicht mehr auf. Und deswegen erkennen wohl Frauen erst im Erwachsenenalter, wenn die Überforderungen ansteigen mit Job, Kinder und so weiter, dass ihr Verhalten typisch ADHS ist und beginnen dann erst nach Unterstützung zu suchen. Ob das alles so stimmt, keine Ahnung. Ihr wisst, ich bin keine Wissenschaftlerin, ne? Und dennoch sind es Dinge, die immer wieder auffallen, immer wieder benannt werden. Und deswegen wollte ich sie auf jeden Fall nennen. Lass uns jetzt doch mal reingehen zu meinem eigentlichen Fachthema, nämlich Zeitmanagement und Selbstmanagement, Unvereinbarkeit von Familie und Beruf. Warum scheitern denn klassische Zeitpläne? Also, was oft vorkommt, ist Zeitblindheit, also kein Gefühl dafür, wie lange etwas dauert. Und dann ist nämlich die Ausgangssituation immer, wo ist die Zeit geblieben? Und dieses kein Blick auf die Zeit haben, sind Menschen, die bei mir in meinen Kursen waren und eine ADHS-Diagnose hatten, ist sehr stark aufgefallen. Also entweder haben sie sich sehr stark in ein To-Do verloren und haben sehr lange gebraucht oder sie haben also den Aufwand maximal unterschätzt oder überschätzt. Also so dieses Gefühl für wie lange brauche ich, super, super schwierig, bevor sie zu mir gekommen sind. Und irgendwie haben sie auch immer dieses Gefühl von Deadlines kommen überraschend. Also so dieses in Kalender gucken und sehen, die Deadline ist in 2 Wochen, dann haben sie immer das Gefühl von, ja, das ist ja noch, da habe ich ja noch Zeit. Und dann sind halt irgendwie die 2 Wochen werden immer weniger und dann sagen sie, oh Gott, auf wo ist denn jetzt die Zeit geblieben? Oder auch so dieses, ach Mensch, es sind ja schon wieder Sommerferien. Boah, die kam aber schnell um die Ecke. Also die sind halt immer im Sommer. So ziemlich alle 12 Monate. So, also das, wenn du einen Blick für die Zeit hast, dann kommt das nicht automatisch. Das heißt, diese Zeitblindheit ist mit ein Grund, warum klassische Zeitpläne oft scheitern. Das zweite ist Reizoffenheit. Also das Gehirn nimmt alles gleichzeitig wahr und will alles angehen. Ne? Also da das Eichhörnchen, das wollen wir jetzt beobachten und dann sehen wir da die Wäsche liegen, dann wollen wir die Wäsche waschen und eigentlich wollten wir auch das Wäschesystem mal neu sortieren, weil das ist ja irgendwie bei mir hier zu Hause nicht besonders praktikabel und ich habe da neulich auf Instagram gesehen, man kann das so ganz toll mit so Boxen da reinsortieren. Ja, und dann gibt es so eine Reiz- und Aufgabenflut und den eigentlichen Fokus, den man haben wollte, der ist halt verloren. Das heißt, der Fokus fehlt, weil halt die ganze Zeit neue Reize reinkommen, die nicht so einfach ausgeblendet werden können. Und das führt dann auch zu unklaren Prioritäten. Und das führt ganz oft zu so einer Blockade, weil du dann sozusagen erst gar nicht anfängst. Das ist dann so in diesen Starrmodus gehen. Also Reizoffenheit ist ein weiterer Grund, warum klassisches Zeitmanagement nicht so gut funktioniert. Dann Motivationshürden ist der dritte Grund. Also das Dopaminsystem will Dringlichkeit oder Belohnung und Aufgaben ohne Impuls bleiben dann halt liegen. Also wenn du nicht einen sofortigen Gewinn dadurch hast oder sie super dringlich sind und du dadurch einen Schaden bekommen würdest oder einen Nachteil davon hast, ist sozusagen es schwierig mit der Motivation zu starten. Und kleinste Hürden führen dann halt eben zu Aufschieben und Nichtmachen. Und der vierte Punkt, warum klassisches Zeitmanagement oft nicht funktioniert, ist Perfektionismus versus Verzettelung. Also dieses perfekte Ergebnis zu erreichen, ist schwer. Und das ist dann sozusagen ein Fokusverlust wegen innerer Kritik. Also oft sind da sehr große Selbstzweifel, große innere Kritiker, die dann halt sagen, du kannst das eh nicht gut genug, du brauchst gar nicht erst anfangen, das wird eh nicht perfekt, die anderen können das besser und du bist doch immer so chaotisch und du, ne, also die zermartern sich extrem selbst, ja. Und nochmal schnell das und das erledigen und dann aber da den Fokus nicht halten können, führt dann eben zu Abbrüchen, zu Chaos in den To-Do-Listen und ganz oft wird dann auch immer wieder das System neu gemacht. Also im Sinne von, ah ja, jetzt muss ich so machen, jetzt muss ich so machen, ach, jetzt mache ich gar nichts mehr, ah, jetzt fange ich wieder mit einem neuen System an. Also auch das beobachte ich auch immer wieder, dass permanent neue Systeme geschaffen werden, weil halt gesucht wird, in einem Tool die Lösung zu finden. Weitere Herausforderungen sind eben dieses impulsartige, also spontane Ablenkung durch sofortiges Tun. So, ja, jetzt packe ich es an und bam und jetzt mache ich und da. Und am nächsten Tag ist dann gar keine Energie mehr dafür da. Und dann eben auch, also extrem schwierig, wenn sie einmal raus sind, wieder reinzukommen. Also so eine Überreaktion auf Unterbrechungen. Und dann dieses, wenn dann ein Thema da ist, in diesen Hyperfokus gehen, ganz tief reingehen, also dann verlieren die sich in so einem Rabbit Hole sozusagen und haben Schwierigkeiten, da wieder rauszukommen. Und dann wird auch, wenn sie da sozusagen den Hyperfokus für eine Phase lang hatten, ist danach oft dann auch wieder Aufschieben angesagt durch Angst, nicht das erfüllen zu können, was sie sich eigentlich vorgenommen haben. Das sind typische Merkmale, warum klassische Zeitpläne scheitern. Was hilft denn jetzt stattdessen? Und wie gesagt, ich glaube, ich kann nicht sagen, das hilft für alle auf jeden Fall, sondern ich kann dir sagen, dass die Menschen, die mit mir gearbeitet haben und gesagt haben, sie haben eine ADHS-Diagnose, so dankbar waren für mein agiles Selbstmanagement-System, weil sie dadurch flexibel geworden sind und gelernt haben, Fokus zu halten und die Zeit besser in den Blick bekommen haben. Und klassisches Zeitmanagement geht ja sozusagen im Groben so, dass du dir überlegst, das sind meine To-Dos, die will ich machen und dann plane ich mir die und die To-Dos für Mittwoch ein und die für Donnerstag und die für Freitag und da brauche ich ungefähr so lange und so lange und dann arbeitest du die dann an diesen Tagen ab. So oder so ähnlich funktionieren klassische Zeitmanagement-Methoden. Es gibt noch einzelne Abvarianten, aber das Prinzip ist sozusagen immer gleich, dass du dir Aufgaben reinlegst und sie dann erledigst. Und das Problem dabei ist halt, dass ich ja nicht weiß, wie fühle ich mich nächste Woche Donnerstag? Habe ich dazu Lust? Bin ich ausgeschlafen? Habe ich Energie? Habe ich mich morgens über mein Kind geärgert und bin irgendwie gerade voll im Negativflow? Ich weiß gar nicht, ne, wie es mir geht. Dann weiß ich gar nicht, wie lange die Aufgabe wirklich dauert. Und es bedeutet auch, dass ich in dem Moment auch wirklich mit Fokus an dieser Aufgabe arbeiten muss. Aber die meisten klassischen Zeitmanagementsysteme geben dir keine Antwort darauf, wie du überhaupt in den Fokus kommst. Und dem entgegen steht eben agiles Selbstmanagement. Und das hat gewisse Prinzipien. Ich werde jetzt hier in der Podcast-Episode nicht alles abdecken können, aber ich kann dir schon mal einzelne Elemente mitgeben. Und zwar ist agiles Selbstmanagement hat das Prinzip Pull statt Push, also ziehen statt reindrücken. Aufgaben werden nur gezogen, wenn verfügbare Energie da ist, verfügbare Zeit und verfügbare Kraft und ich dann auch wirklich dieses To-Do erledigen kann. Da denken jetzt immer viele, ja, das wird ja nie der Fall sein, doch durch eine flexible und agile Wochenstruktur hast du genügend Zeitfenster, wo du die Aufgaben ziehen kannst und wenn du dort nach verfügbarer Energie und verfügbarer Zeit ziehst, dann ist es so viel leichter, eine Aufgabe anzufangen. Ja, dann arbeiten wir mit einem Kanban-System. Das sind diese Spalten, die nebeneinander sind und es laufen Aufgaben durch. Und Aufgaben laufen durch nach einem gewissen System, haben automatisch eine Priorität und deswegen wird sozusagen dir immer wieder gezeigt, das ist hier dein Fokus, das hier ist deine Priorität, das hast du jetzt hier zu erledigen, wenn du es dir gezogen hast. Das ist wichtig, ja. Der zusätzliche Faktor ist Visualisierung. Du hast alles an einem Ort sichtbar, analog oder digital ist egal, aber du hast alles an einem Ort sichtbar. Und das ist super hilfreich. Das bieten viele andere Methoden nicht. Und du brauchst aber alles an einem Ort sichtbar, um überhaupt den Überblick zu bekommen. Und was auch mit drinne ist, ist eine wöchentliche Review, also eine Reflexion, was lief gut, was ist abgehakt, den Fokus auf die erledigten Dinge. Das heißt, die Selbstzweifel werden nach und nach weniger, weil wir nicht mehr gucken, was habe ich nicht geschafft, sondern wir gucken, was habe ich geschafft und wir uns immer schön auf die Schulter klopfen. Das klingt immer erstmal so banal, ist ein riesen Gamechanger. Ja, das dauert vielleicht so ein paar Wochen, aber in meinem Kurs Mission Kopffrei, der ja über 6 Wochen geht, ist der Effekt meistens schon ab Woche 3 oder 4 zu sehen, dass die Teilnehmenden sagen, oh krass, das, wie viel das macht, dass ich nur noch darauf gucke, was ich geschafft habe und nicht mehr auf das, was ich nicht geschafft habe und mich dafür anerkenne, ist einfach der Wahnsinn. Und wir arbeiten auch mit Timeboxing und das hilft dir nämlich, den Fokus zu machen. Das heißt, wenn du jetzt weißt, ich habe jetzt 90 Minuten und du schaltest alles an Ablenkung aus, weil alle Benachrichtigungen aus sind, am Laptop, am Handy, dein Arbeitsplatz hat eine Ordnung, du hast nicht 1000 Ablenkungen und du machst dir vielleicht noch Konzentrationsmusik in die Ohren und du weißt, ich habe jetzt nur dieses eine To-Do zu erledigen und du hast auch das Gefühl, ich weiß genau, ich kann jetzt mir diese 1,5 Stunden nehmen für dieses eine To-Do, weil ich habe ein sicheres System, ich habe den Überblick, ich weiß, es ist total realistisch, wenn ich das jetzt abarbeite und dann das, dass alles rechtzeitig fertig wird, da kommt auch so eine innere Ruhe auf und dann ist es viel einfacher, konzentriert etwas abzuarbeiten, vielleicht auch mal nur 25 Minuten oder 45, maximal 90 und dann machst du eine Pause und ziehst dir das nächste To-Do, ja? Das heißt auch, wir haben einen gewissen Fokus pro Tag zum Beispiel. Also statt, dass du sagst, okay, ich mache um 8 Uhr Yoga und um 9 Uhr E-Mails, sagst du einfach, okay, ich nehme mir 2 Fokusboxen je 45 Minuten und dann ziehe ich mir die Aufgabe dafür, wo Energie dafür da ist. Und dann tust du das. Und zum Beispiel E-Mails morgens um 9 Uhr lesen kann ich auf gar keinen Fall empfehlen, weil E-Mails deinen Fokus immer auseinanderfreddern oder auch Nachrichten auf dem Handy, egal über welchen Kanal, lesen morgens nach dem Aufstehen, sollte sowieso niemand tun und Menschen mit ADHS auf keinen Fall. Es verwässert deinen Fokus und es ist schwierig, den an dem Tag wieder zurückzuholen. Das heißt, wenn du dir deinen Arbeitstag so einplanen kannst, dass du deine E-Mails frühestens um 11 Uhr liest, ist schon mal mega. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Quick-Tipp, den du dir hier mit rausnehmen kannst. Das heißt, es ist nämlich eine Frage, die immer wieder kommt, ist meine Kopffrei-Methode, die ja agiles Selbstmanagement ist sie auch für ADHS geeignet? Und ich sage ja. Ich sage ja aufgrund der Erfahrung, dass ich viele Teilnehmende habe, die mit einer ADHS-Diagnose kommen und sagen, es ist das erste System, mit dem sie sich wirklich gut organisieren können, wo sie sich anpassen können, also dass sie sich nicht anpassen müssen, sondern dass das System sich ihnen anpasst, so rum, und dass sie das erste Mal den Überblick haben und wirklich eine innere Ruhe und, was ich total wichtig finde, ihre Stärken leben können. Ich habe das vorhin gesagt mit diesem Hyperfokus, dass sie dann reingehen in so ein Rabbit Hole, ja. Warum wird das immer als Schwäche ausgelegt? Das ist doch mega. Das ist doch so krass, wenn du da tief reingehst. Wenn ich mit Menschen, die in diesen Hyperfoki drinne waren, spreche und eine Frage habe zu einem Thema, die können mir alles beantworten. Die haben alles recherchiert, sich alles angeguckt. Das ist mega. Also das heißt, es geht ja nicht darum zu sagen, das ist alles schlecht, sondern guck doch bitte, wie tickt dein Gehirn und wie kannst du es für dich nutzen? Und ja, ich gebe zu, unser System ist nicht besonders flexibel gemacht, in dem wir hier leben, sodass alle Gehirntypen berücksichtigt werden. Ich finde, das braucht auf jeden Fall eine Veränderung. Und du darfst gucken, was sind deine Stärken und darfst dann auch die Stärken dafür nutzen, dein Selbstmanagement aufs nächste Level zu bringen. Ja, das heißt, was kannst du jetzt konkret tun, auch wenn du meine Kopffrei-Methode bisher noch nicht kennst? Du kannst alle Aufgaben an einen Ort sammeln. Du kannst sie in handhabbare Aufgabenschritte packen, also dir quasi Arbeitspakete schnüren, die kleine konkrete Steps beinhalten. Du kannst dieses Prinzip umsetzen von ich ziehe mir Aufgaben, anstatt sie reinzugeben. Du kannst Ablenkung ausschalten, indem du alle Benachrichtigungen ausmachst, du einen ordentlichen Arbeitsplatz hast. Ich weiß, das kostet manchmal Überwindung und es wäre so, so hilfreich für dich. Vielleicht ist es auch gerade gut für dich, das musst du selber ausprobieren, wenn du jetzt am Schreibtisch zum Beispiel arbeitest, irgendwo hinzufahren, wo du nicht zu Hause bist, ja, oder eben kein Homeoffice machst, sondern du irgendwo hinfährst, wo du in ein Coworking gehst, wo du einfach auch so einen Clean Desk letztendlich automatisch hast und abends all dein Zeug mitnehmen musst. Also das könnte total hilfreich sein und dann machst du dir halt eine Tasche oder so einen Korb, wo alle Sachen, die du für deine Erwerbstätigkeit brauchst, reinpackst, ja. Das sind Dinge, die du sofort umsetzen kannst, auch dieses Timeboxing und E-Mails und Benachrichtigungen erst spät lesen. Ich weiß, dass es total eine krasse Umgewöhnung ist. Viele sind total gewohnt, permanent und immer erreichbar zu sein. Deswegen kann es mitunter auch Sinn machen, andere darüber zu informieren, zu sagen, wenn was dringend ist, dann ist E-Mail nicht der richtige Weg, weil ich lese meine E-Mails erst ab 11 Uhr. Ich finde das eh eine krasse Erwartung unserer Gesellschaft, dass du auf E-Mails irgendwie schnell antworten musst. Dass, also ich gebe mich diesem Druck nicht hin, weil ich das, also es dauert jetzt auch bei mir nicht 3 Wochen, bis ich antworte, aber ich lese halt meine E-Mails erst spät am Vormittag oder manchmal auch erst am Nachmittag und alle Menschen, die mit mir kommunizieren, müssen das akzeptieren. Das sind Dinge, die du sofort für dich umsetzen kannst und wenn du Lust hast auf meine Kopffrei-Methode, da kannst du dir einmal mein Buch holen, die Kopffrei-Methode, mehr schaffen, weniger tun, ist im Kösel Verlag erschienen und ist auch in den Shownotes verlinkt und du kannst dich auch super gerne auf die unverbindliche Warteliste von Mission Kopf freisetzen. Der nächste Live-Durchgang ist voraussichtlich 2026, das heißt, es ist jetzt so ein bisschen hin. Kannst dich trotzdem einfach draufsetzen, dann bekommst du eine E-Mail, wenn die nächste Live-Runde startet. Was mir total wichtig ist, was du aus dieser Episode für dich rausnimmst, egal was für ein Gehirn du hast und wie das so tickt und ob du eine Diagnose hast oder nicht, sehe bitte die Stärken in deinem Gehirn, in deinen Fähigkeiten, weil ich glaube, dass jede Gehirnart auf jeden Fall Vorteile hat. Und ich bin ein Riesenfan von Stärken. Und komm raus aus der Haltung, falls du sie hast, von bei mir geht das nicht, weil mein Gehirn tickt so und so. Und komm hin und sage, okay, ich finde Lösungen, mein Gehirn tickt so und so und ich brauche es so und so. Und deswegen gestalte ich mir mein Leben so und so. Und wie du das konkret machen kannst, da habe ich dir einige Tipps gegeben. Du bist nicht chaotisch, du bist nicht faul, du bist nicht irgendwie falsch oder schlechter als die anderen. Du hast ein anderes Gehirn und mit den für dich passenden Strukturen schaffst du es, deinen Alltag so zu gestalten, dass du ihn liebst und damit auch super happy bist. Ich fasse jetzt am Ende noch einmal zusammen. ADHS oder grundsätzlich Gehirne, die ein bisschen anders ticken, haben oft besondere Herausforderungen im Alltag, besonders beim Zeitmanagement. Und vielleicht kennst du auch Dinge wie Zeitblindheit, Reizoffenheit, Perfektionismus oder Verzettelung. Und du hast schon gemerkt, dass dann klassische Zeitpläne eher Stress auslösen, statt zu helfen und eher zu diesem Gefühl führen, oh mein Gott, ich kann das nicht, ich bin so chaotisch und ich sollte doch. Agiles Selbstmanagement, also Strukturen, die flexibel und klar zugleich sind, kann für dich ein echter Gamechanger sein. Ich kann es dir nicht versprechen, ich kann es dir nicht beweisen, ich kann dir nur sagen, es hat bei sehr vielen geholfen und du darfst es für dich ausprobieren. Und Dinge wie Timeboxing, das Arbeiten mit Fokusphasen, klar formulierte Aufgaben und eine visuelle Übersicht helfen dir, deinen Alltag besser zu strukturieren. Und genau dabei kann dir meine Kopffrei-Methode helfen. Sie ist agil, sie ist leicht anpassbar und für Menschen, die viel beschäftigt sind, ideal, also zum Beispiel berufstätige Mütter und auch für Menschen, die ein Gehirn haben, was ein bisschen anders tickt, als die Gesellschaft aktuell ist, als normal definiert. Ich habe auch gesagt, ich finde das sehr schwierig zu sagen, das ist ein normales Gehirn und die anderen sind alle unnormal und aktuell wird es in der Gesellschaft so gesehen oder ich nehme es zumindest so wahr. Und um dir klarzumachen, worüber ich rede, benutze ich diese Formulierungen. Am Ende sei gesagt, du musst nicht alles perfekt machen, du darfst deinen eigenen Weg finden und ich freue mich, dass du hier heute reingehört hast. Ich sage für heute Tschüss und freue mich, dich nächste Woche hier wieder zu hören. Mein Buch, die Kopffrei-Methode, mehr schaffen, weniger tun, aus dem Kösel Verlag, kannst du online bestellen oder im Handel vor Ort. Einen Link findest du in den Shownotes.